Lisa, diese Folge ist eine ganz besondere Folge.
Ja, es ist unsere erste Live-Folge.
Jetzt sind wir natürlich noch nicht live, aber wir haben live ein Gespräch aufgenommen und zwar auf dem Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online, das im Radialsystem in Berlin stattgefunden hat. Wer war unser Gast?
Moritz Schularik, er ist Ökonom und mit ihm haben wir darüber diskutiert, wie stark das Gasembargo die deutsche Wirtschaft treffen könnte. Er ist nämlich der Ansicht, gar nicht so stark, wie manchmal diskutiert wird.
Und da es eine Live-Folge ist, ist sie ein bisschen anders als unsere sonstigen Folgen. Der Gast war von Anfang an dabei und hat auch das Fakt oder Fantasie live mitgemacht.
Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und herzlich willkommen auch an diejenigen, die später über Handys und sonstige Podcast-Empfangsgeräte diesen Podcast anhören werden. Willkommen zum Podcast-Festival der Zeit und Zeit Online im Radialsystem in Berlin.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr heute zur Live-Aufzeichnung gekommen seid. Ist das eine Blase? Das ist der Podcast über Geldmacht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft wie Constanze kapieren wollen.
Und für alle hier, die uns noch nicht kennen, ist das eine Blase? Ist, wurde gerade schon erklärt, der Wirtschaftspodcast der Zeit erscheint alle 2 Wochen montags morgens. Und wir sprechen immer über ein Thema, das gerade im Trend liegt. Von Cannabis über Kryptowährungen bis zu Immobilien und Homeoffice. Und wir fragen uns, ist das eine Blase? Also ein Hype, der demnächst vorübergeht oder vielleicht sogar mit einem Knall endet? Oder verändert sich hier gerade etwas dauerhaft?
Und das haben Sie auch schon gerade gehört, oder das habt ihr gerade gehört, wir duzen eigentlich in diesem Podcast.
Wir duzen unsere Hörer, ja.
dazu laden wir eigentlich immer einen Gast ein und ein Tier. Das wird später eingespielt, da wird unser dritter Moderator Jens nämlich quasi zugeschaltet. Wir sind außerdem der einzige Zeit-Podcast, der von 2 Lisas moderiert wird.
So ist das. Du bist Lisa Hegemann, du leitest das Digitalressort von Zeit Online.
Und du bist Lisa Nienhaus, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit.
Und unser Thema heute könnte, auch das klang gerade schon an, aktueller kaum sein. In Zeiten, da die Bundesregierung Tankrabatte und sonstige Entlastungspakete verabschiedet, in Zeiten, da über Ölkonzerne und deren hohen Gewinne diskutiert wird, in Zeiten, da der Ölpreis doppelt so hoch liegt wie vor einem Jahr und Gas fast sogar 3-mal so teuer ist. Wir diskutieren heute darüber, ist das eine Blase russische Energie?
Und als Gast haben wir dieses Mal einen Mann eingeladen, der gerade als einer der heißesten Kandidaten für alle möglichen Positionen in der Ökonomie- und Politikberatung gehandelt wird. Er ist 47 Jahre alt, hat sich sein Leben als Professor eingeteilt zwischen mondän und beschaulich. Er lehrt nämlich als Volkswirt in Paris und in Bonn.
Und zuletzt ist er aufgefallen, weil er sich an einer Studie beteiligt hat, die zu bemessen versucht hat, was Deutschland ein Energieembargo gegen Russland kosten würde. Das erstaunliche Ergebnis war gar nicht so viel. Und uns ist er auch aufgefallen, da er heute hier mit dem Motorrad angereist ist. Herzlich willkommen, Moritz Schularik.
Hallo. Herzlich willkommen. Danke.
So, Moritz, wir haben beschlossen, uns zu duzen hier kurz vorher. Deswegen müssen wir immer noch live unsere Zettel übersetzen, wo immer noch Sie steht. Aber damit das alles einheitlich ist, wir spielen am Anfang des Podcasts immer ein Spiel, um ins Thema reinzukommen. Und das wollen wir diesmal mit dir zusammenspielen. Lust dazu?
Gerne, ja.
Das Spiel heißt Fakt oder Fantasie und ich habe euch heute 3 Informationen mitgebracht, die ihr...
Spielen wir gegeneinander oder miteinander?
Wir spielen
gegeneinander. Das ist ja hier Wettbewerb, ja? Also ihr müsst raten, welche tatsächlich stimmen und welche ich mir ausgedacht habe.
Genau, das Spiel spielen wir eigentlich immer, auch im Podcast für alle, die es vielleicht schon mal gehört haben. Normalerweise spielen wir das nur unter uns Hosts. Diesmal spielen wir es mit dem Gast zusammen, sodass ich diesmal als Ratende tatsächlich einen echten Gegner habe und nicht nur... quasi um Punkte spiele.
Und ich hoffe, es wird nicht zu einfach, aber ich bin gespannt, wie gut ihr im Thema drin seid. Mein erster Fakt, den ich euch mitgebracht habe. Im vergangenen Jahr machte Russland den größten Anteil der Erdgas- und Erdölimporte aus. Das ist bekannt mit 26,6%. Nun kommt die Rateaussage. Das zweitwichtigste Herkunftsland für Öl und Gas waren 2021 die Niederlande mit einem Anteil von 25,5%. Fakt oder Fantasie?
Das ist jetzt für Deutschland, ja?
Das ist für Deutschland.
Öl und Gas.
Öl und Gas.
Und das ist jetzt aber nicht das Öl, das über Rotterdam aus Saudi-Arabien kommt.
Das kann ich nicht beantworten. Ah, okay.
Das ist schwer zu beantworten.
Also wie gesagt, nochmal der Fakt.
Ja, genau, nochmal die Zahlen. Genau.
Also, 25.
Russland macht 26,6% aus. Hätte ich gedacht, die Niederlande 25,5%, zweitgrößter Lieferant.
Aber die erste Zahl stimmt schon mal auf jeden Fall.
Die erste Zahl stimmt auf jeden Fall.
Ich sag Fakt.
Ich sag falsch.
Recht hat die Lisa. Das stimmt tatsächlich. Laut Statistischem Bundesamt haben wir Erdgas und Erdöl aus Russland im Wert von 19,4 Milliarden Euro importiert im Jahr 2021 und aus den Niederlanden von 18,6 Milliarden Euro. Also Punkt für dich, liebe Lisa.
Ja, das geht doch schon mal gut los.
Zumindest für dich hier, ja. Ich reiche das aber nochmal nach, ob das tatsächlich das Öl ist, das über Rotterdam importiert wird, ja. Der zweite Fakt oder der zweite Fantasiepunkt. Da teste ich jetzt ein bisschen die Schätzungsbegabung. Schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ging der Anteil der Erdgas- und Erdölimporte aus Russland zurück. Im Januar 2022 sank er auf ein Viertel, also 24,1%. Jetzt kommt wieder der Rateteil. Der Wert der Importe stieg allerdings im Vergleich zum Vormonat um 36%. Fakt oder Fantasie?
Über welchen Monat reden wir? Weil du gesagt hast, im Vergleich zum Vormonat oder zum Vorjahresmonat?
Nee, genau, also zum Dezember.
Januar zu Dezember.
Ja, um 36% von Dezember 2021 auf Januar 2022.
Also der Anteil ging zurück von was auf was? Entschuldige.
Ich will jetzt, das sind ich will auch immer zu, auch gewinnen. Zu komplizierte Fakten. Ja. Also schon vor Beginn des Angriffskriegs gingen die Erdgas- und Erdölimporte aus Russland zurück. Also die lagen Jahrzehnte bei einem Drittel und sind auf so ungefähr ein Viertel gesunken. Und im Rateteil habe ich gesagt, dass der Wert der Importe stieg. Und zwar um 36% innerhalb eines Monats.
Hat sich die Preise so stark gestiegen, Lisa? Hilf mir mal. Anfang Januar?
Sie sind auf jeden Fall stark gestiegen. Die Frage ist, ob die Importpreise so stark gestiegen sind, oder? Haben die nicht auch langfristige Verträge? Das weiß man immer nicht so genau.
Der Wert der Importe, ne?
So, Wert.
Der Wert der Importe, das ist wichtig.
Wert. Okay.
Ich sag mal, du sagst, ja, würde ich sagen, es stimmt.
Es stimmt. Im Vergleich zum Januar 2021, weil die Frage ja kam, ist der sogar um 54% gestiegen. Also es ist wirklich sehr stark gestiegen. Also Punkt für euch beide, aber Lisa führt noch. Moritz, du hast noch eine Chance auszugleichen.
Okay, und dann?
Ich muss auf jeden Fall anders antworten als ich, sonst geht's nicht.
Jetzt kommt eine Frage aus dem Leben. Ja, mal gucken, wie viel Auto ihr so fahrt. Am 5. Juni 2022 lag der Tagesdurchschnittspreis für Diesel an der Tankstelle bei 1,97 Euro pro Liter. Das ist einschließlich aller gesetzlichen Abgaben. Das stimmt auch soweit. Und jetzt der Teil, den ihr schätzen sollt. Genau vor einem Jahr, also am 5. Juni 2021, lag der Durchschnittspreis noch bei 1,16 Euro. Fakt oder Fantasie?
Also ich weiß, dass es ganz niedrig war in der Pandemiezeit, dass es sogar mal unter 1 Euro gesunken ist. Aber das war, glaube ich, in dem ersten Lockdown, oder? Das war das Jahr davor.
Ich lasse dich vor. Ich nehme da das andere.
Okay.
Aber ich glaube, es stimmt.
Du weißt es doch, oder? Du weißt es doch. Vielleicht. Hat dein Motorrad Diesel?
Ja. Nee. Aber es stimmt, glaube ich.
Jetzt willst du mich auf so Glatteis locken.
Das sieht man beim Tanken, was der Diesel kostet. Auch beim Motorrad. Es stimmt.
Dann sagst du also Fakt? Du hast dich schon festgelegt?
Nee, ich warte auf dich.
Ah, das ist gemein. Wieso muss ich immer als erstes? Okay, also ich sage Fakt. Dann wäre es dreimal Fakt. Das ist zwar total seltsam. Aber
stimmt nicht.
Es stimmt nicht.
Ja. So klar.
Tatsächlich lag der Preis bei 1,36 Euro, also schon deutlich höher, aber nicht so hoch wie heute. Aber ja, 2-2 ist doch ein schöner Anfang für den Podcast.
Ja, oder auch nicht, oder? Jetzt hättest du noch eine Entscheidungsfrage mitbringen müssen.
Nee, müsste ich mir jetzt aus den Fingern saugen. Sorry, habe ich nicht mitgebracht. Ich dachte, die drei würden reichen.
Okay, kommen wir von dem unterhaltsamen Part mal zu den ganz ernsten Fakten, Moritz. Du hast vor einigen Wochen, es sind schon fast Monate, eher Monate, mit einer Gruppe von Ökonomen die deutsche Debatte um Gas und Öl aus Russland ganz schön aufgewühlt. Ihr habt eine Studie präsentiert, die besagte, dass ein Energieembargo die deutsche Wirtschaft gar nicht so schwer treffen würde, wie viele zuvor behauptet haben. Zum Beispiel der Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte kurz zuvor noch davon gesprochen, dass es Lieferengpässe, Massenarbeitslosigkeit und Armut geben würde, wenn wir einseitig den Gasimport stoppen würden. Wie kamt ihr überhaupt darauf, das zu untersuchen? Habt ihr das gleich bezweifelt oder wie kam es dazu?
Das war erstmal eine spannende Frage für einen Volkswirt und Volkswirtin, sozusagen zu fragen, was passiert eigentlich, wenn man so ein wichtiges, wenn man so wichtige Energieträger einfach abschneidet und dann, wie wirkt sich das aus für die Volkswirtschaft? Und natürlich hatten wir auch diesen furchtbaren Angriffskrieg sozusagen als Hintergrund und haben dann überlegt, na, was können wir auch beitragen als Ökonomen und Ökonomen, diese Fragen zu beantworten und der Bundesregierung zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob uns das gelungen ist?
vielleicht mal sozusagen einmal in Zahlen, weil wir ja schon in so vielen Zahlen gesprochen haben. Wie hart würde das denn die deutsche Wirtschaft treffen nach eurer Berechnung?
Ja, und da würde ich mich sogar auch ein bisschen aus dem Fenster hängen. Inzwischen, wir waren halt die Ersten, die das gemacht haben. Und dann in der Zwischenzeit gab es eine ganze Reihe von Studien. Und die sind eigentlich alle in der gleichen Größenordnung geblieben. Und da kommt halt raus, dass es schon Kosten hätte. Sagen wir mal, es sind so 2, vielleicht 3% des Bruttoinlandsprodukts, wo man jetzt auch sagen muss, das war jetzt im März. Ja, inzwischen ist die Abhängigkeit von Russland schon extrem gesunken. Bei den Gasimporten sind wir inzwischen, glaube ich, sogar unter 30% inzwischen. Und wir hatten da noch viel größere Versorgungsengpässe angenommen. Und was ist 2-3%? Das ist die Corona-Rezession etwa des Jahr 2020. Da hat die deutsche Wirtschaft so um die 5% verloren. Also das könnt ihr euch jetzt sozusagen ausrechnen. Also irgendwie vielleicht so in dem Maße es wäre spürbar und es würde auch zumindest temporär zeitweise die Arbeitslosigkeit steigen. Aber es ist keine Größenordnung, bei der man jetzt sagen muss, Putin hat uns völlig in der Tasche und wir können gar nicht mehr agieren und liegen wie so ein Maikäfer auf dem Fußboden und können nur noch mit den Füßen strampeln.
Was ich interessant fand, war, dass du in einem anderen Interview gesagt hast, es sei für uns billiger, kurzfristig ein Gasembargo durchzusetzen, als es nicht zu tun, weil es den Krieg verkürze und weil es Russland viel mehr schadet als uns. Warum glaubst du das? Wie kommst du zu diesem Ergebnis?
Naja, ich würde sagen, die Nichtstun hat auch Kosten. Ich glaube, das ist Politikern mal sehr schwer beizubringen, dass immer sozusagen gesetzt, wenn wir einfach nichts machen, dann ist alles gut, dann verändert man nichts und alles bleibt so, wie es ist. Aber das hat natürlich auch Kosten. Das hat die Kosten, dass der Krieg länger dauert. Es hat die Kosten, dass die Ukraine leidet und wir auch international und außenpolitisch massiv an Ansehen und Einfluss gerade in Mittel- und Osteuropa verlieren, weil wir halt irgendwie wahrgenommen werden, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, als diejenigen, die nichts machen oder jedenfalls nur warme Worte schicken und irgendwie kommt dann nichts an. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir brauchen dieses Öl und brauchen das Gas und deswegen kriegt ihr jetzt besonders viel Waffen, sondern irgendwie sind wir bei allem extrem vorsichtig und risikoavers. Da war halt sozusagen der Gedanke, einfach in die Debatte zu bringen, es ist nicht so, dass jetzt nichts tun kostenlos ist. Und wenn ich den Einsatz noch, Lisa, noch sagen darf, ist die, gerade wenn man glaubt, und da werden vielleicht auch einige im Publikum sein von euch, die sagen, ja, das ist schon, ich glaube das nicht, dass wir das so einfach packen. Ich glaube, das ist irgendwie schwieriger und aus ganz vielen Gründen. Genau wenn ihr das glaubt, dann müssen wir jetzt handeln. Denn im Winter, und der Winter kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche, dann hat Putin noch viel mehr Macht. Also je größer man glaubt, dass dieser Schock eigentlich wäre für die deutsche Wirtschaft, umso schneller muss man anfangen, was zu tun.
Ich würde gerne nochmal zurückfragen zu dem, wo du erzählt hast, wie stark würde es die deutsche Wirtschaft treffen. Mhm. Denn eure Studie hatte doch, wenn ich mich recht erinnere, auch verschiedene Szenarien, wo eins dabei war, wo eigentlich rauskam, fast gar nicht. Wart ihr da auch ein bisschen erschrocken? Also war das nicht irgendwie minus 0,2% oder so? Irgendwie sowas? War nicht eine Szenario genau das?
Das kommt bei diesen, ich sag mal, komplexen Handelsmodellen relativ schnell raus, dass die Effekte nicht so groß sind. Ich kann auch kurz erklären, woran es liegt. Es liegt einfach daran, dass wir eine offene Volkswirtschaft sind und dass wir an jeder Stelle im Produktionsprozess immer Dinge aus dem Ausland importieren können. Also es gab jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Dünger. Düngerproduktion für die Landwirtschaft ist extrem energieintensiv. Man verbrennt da wirklich eine Menge Gas. Und dann gab es sozusagen die Befürchtung, wenn wir jetzt keinen Dünger mehr produzieren in Deutschland, ja, dann liegt auch die Landwirtschaft brach und wir haben alle nichts mehr zu essen im Herbst. Naja, wir können aber natürlich den Dünger aus Kanada importieren und mit dem Dünger, den wir dann importieren, importieren wir auch die Energie, die in die Produktion dieses Düngers geflossen ist. Genauso können wir das beim Glas machen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist für die deutsche Glasindustrie natürlich nicht so toll. Ich erinnere mich, wir hatten ja die Diskussion vor ein paar Wochen, wenn jetzt wir das Glas vorübergehend mal für einen Winter aus Frankreich importieren, wo es mit Atomstrom produziert wird. Aber die Glaswirtschaft ist 0,1% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Und wenn wir dann halt in so einer Weltkrise sind, dann kann man auch mal die Glasindustrie, wir haben das ja bei Corona auch mit ganz vielen Sektoren gemacht, mit Steuergeldern am Leben erhalten und sicherstellen, dass dort keine Arbeitsplätze verloren gehen und dass wir die entschädigen. Und dann macht man in einem Jahr halt wieder weiter.
Aber die Landwirtschaft ist ja schon ein deutlich größerer Bereich. Beim Dünger auch.
Na gut, so aber den Dünger kriegen wir aus Kanada oder auch
woher
auch
immer. Trifft ja trotzdem. Also du meinst, das wird die Industrie nicht so stark treffen?
Also ich glaube, das Spannende, was man sich vor Augen halten muss, wir reden hier über das Gas, das in der Industrie gebraucht wird für Wärmeerzeugung oder auch Kälte, je nachdem. Ja? Es geht nicht um das Gas, das jetzt die BASF braucht, um ganz komplexe chemikalische Dinge zu machen, sondern es geht wirklich um warm machen, kalt machen. Da gibt es, sagen wir, Möglichkeiten auszuweichen, einmal durch Importieren, aber auch durch Umstellen. Bei der Elektrizitätserzeugung kann man halt auch wieder, ist jetzt nicht toll fürs Klima, aber man kann temporär mehr Kohle wieder verbrauchen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sozusagen das abzufedern. Und dadurch dann einfach auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen bleiben dadurch relativ gering.
Du hast ja vorhin gesagt, es gäbe jetzt ganz viele Studien, die alle so ähnlich wären wie eure. Mhm. Dem würde ich ehrlich gesagt widersprechen, weil es gibt auch doch welche, die deutlich zu deutlich höheren Kosten auch kommen. Also zum Beispiel
habe ich seriös nicht gesagt?
Okay, das kannst du dann gleich nochmal einwenden. Ja. Aber zum Beispiel, das war auch in einem Interview, das wir vor einiger Zeit geführt haben, da hatten wir gesprochen mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall und dir. Und die kommen in ihren Prognosen, die haben auch eine volkswirtschaftliche Abteilung, zum Ergebnis, dass es mindestens 1 Million Arbeitslose zusätzlich gibt und ein Minus des Bruttoinlandsprodukts von 5-6%, was wirklich ja schon recht heftig wäre. Das haben wir so in letzter Zeit nicht gesehen. Ist das unseriös, um deine Worte aufzunehmen?
Also es ist zumindest nichts, was wissenschaftlichen Standards entspricht, und es kommt aus einer Quelle, die ein Interesse daran hat, diese Kosten möglichst groß erscheinen zu lassen. So. Ich nehme ja schon an, dass da jemand vernünftig irgendwie gerechnet haben wird, aber da werden sicherlich Annahmen dahinter stehen, die so wissenschaftlich nicht haltbar sind.
Aber Kritik kommt ja nicht nur vom Gesamtmetall. Ich habe jetzt nochmal im Handelsblatt ein Interview von dir mit Achim Bambach gelesen, also würde ich jetzt schon sagen, eher ein seriöser Forscher. Und das hat euch ja vorgeworfen, dass ihr zum Beispiel in eurer Studie ausgelassen habt, dass die Rechnung ohne Arbeitslosigkeit und Inflation gemacht worden sei.
Naja, also das ist teilweise richtig. Ich glaube, Achim hat inzwischen auch so ein bisschen, die Ökonomen nennen das Ganze Substitution, ja, sozusagen den Ersatz. Kann man etwas ersetzen mit was anderem? Und wie schnell geht das? Darum geht es ja. Ne? Wie schnell
also
können
kann man das deutsche Glas ersetzen mit einem Glas von,
oder wie schnell schaffen wir es, das deutsche Glas nicht mehr mit russischem Gas herzustellen, sondern mit dem LNG-Gas.
Mit Atomstrom,
mit LNG-Glas. Und wie schnell schaffen wir es auf der Seite der Gasimporte über diese LNGs, über diese Flüssiggasterminals, mehr Gas, das nicht aus Russland kommt, zu schaffen? Und wie schnell schaffen wir es, was wir im Übrigen ja alle wollen, unsere Produktion so umzustellen, dass wir weniger fossile Energieträger verbrennen? Also das wollen wir ja eh. Ne? Und das sind so die Fragen, wie schnell das gehen kann und unter welchen Kosten. So, es gibt da durchaus auch Stimmen, du sagst jetzt 5% oder 6%, das wäre dann so wie Corona. Das sind dann höhere Zahlen, aber auch da ist es wieder, am Anfang hieß es ja wirklich, das geht gar nicht. Und inzwischen haben wir eine vernünftige Diskussion darüber, was ist Kosten, was ist Nutzen und wie schnell können wir das. Und ich denke, das wollten wir damit auch erreichen. Und jetzt nochmal zu deiner Frage. Ich denke, die Differenzen kommen zum Teil daraus, und meinetwegen, dann setzen wir uns diesen Hut auch auf, dass wir als Makroökonomen sozusagen darüber nachgedacht haben. Was heißt es? Wir haben uns angeguckt, was sind die Kosten? Und die Kosten sind, sagen wir mal, 3% des Bruttoinlandsprodukts. Das kann man jetzt hochrechnen. Bruttoinlandsprodukt ist, hätten wir raten können.
Ja, das wäre gut gewesen.
Knapp 4.000, also sagen wir mal 100 Milliarden sind es ungefähr. So, und diese 100 Milliarden an Kosten, an denen kommen wir erstmal nicht vorbei, selbst in unserer Rechnung. Und jetzt ist aber eine ganz andere Frage, wie wir diese 100 Milliarden an Kosten verteilen, wer die bezahlt. Das ist eine Frage, mit der sich Makroökonomen, und das ist wahrscheinlich auch die Kritik von Achim dann, oftmals dann sagen wir, naja, das kann jetzt sozusagen über das Steuersystem abgefedert werden, das kann über Kurzarbeit abgefedert werden, wir haben die Instrumente, und dann muss man sich halt überlegen, wie man es macht. Aber Kosten und wer zahlt es am Ende, sind erstmal zwei verschiedene Fragen. Wir können auch sagen, das zahlen die Erdölunternehmen mit einer Übergewinnsteuer, durchaus denkbar.
Dazu komme ich später noch.
Okay, gut, aber also diese Dinge sind zu trennen, und die Kosten heißt jetzt nicht, dass jeder von uns sozusagen da an Gleiche gilt für die Inflation.
Was uns überrascht hat, ist, dass diese Debatte ja relativ hitzig geworden ist. Dann, ne? Da wolltest du auch hin, Lisa, oder?
Genau, da wollte ich genau danach wollte ich fragen. Also zum Beispiel auf Twitter, aber auch über die ganzen Medien wurde sie ja irgendwann auch sehr aggressiv ausgetragen, was ja für Ökonomen, würde ich jetzt sagen, eher unüblich ist, die sich gegenseitig schon auch heftig angegangen haben, sich als gegenseitig als Lobbyisten bezeichnet haben. Mhm. Wie war das für dich?
Also sicherlich haben da die sozialen Medien und ich sag mal, diese Taktung und das, was da stattfindet in diesen Echokammern zu einer, auch also für mich zu einer sehr stark und schnellen, überraschenden, sagen wir mal, Positionierung und Radikalisierung auch in der Sprache geführt, was wahrscheinlich im Nachhinein jetzt nicht so, nicht unbedingt hilfreich war. Den Teil mit dem Lobbyismus würde ich aber sofort wieder unterschreiben. Wir haben in Deutschland eine Situation, in der die Industrie 20%, ein Fünftel der deutschen Arbeitsplätze sind in der Industrie. Ein Fünftel der deutschen Wirtschaftsleistung kommt aus der Industrie. Aber die sprechen, gerade wenn sie zusammen auch noch mit den Gewerkschaften unisono in einer Stimme sprechen, tut die Industrie so, als würde sie für 80% des Landes sprechen. Und es gibt einfach, sagen wir, aus dem korporatistischen bundesrepublikanischen Modell der 60er, 70er Jahre noch diese Strukturen, die heißen letztlich, wenn sich Industrie und Gewerkschaften einig sind, passiert in diesem Land gar nichts. Und das ist problematisch.
Bist du da auch teilweise selbst sehr hart angegangen worden? Was war das Härteste, was dir jemand an den Kopf geworfen hat?
Ich habe den Segen eines schlechten Gedächtnisses. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich irgendwie nicht persönlich irgendwie da diffamiert wurde, sondern es war eher so, also ich meine, das muss ja auch fair sein, ne? Die Härte der Auseinandersetzung, das waren dann solche Worte wie Lobbyökonom, die jetzt nicht auf mich, sondern die genau. Eher, sagen wir mal, von uns vis-à-vis den Industrie- und Gewerkschaftsökonomen kamen. Das ist aber, also ich meine, das ist zum gewissen Teil einfach auch berechtigt. Das sind, wenn man jetzt das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln denkt oder an das IMK, das ist das Gewerkschaftsinstitut in Düsseldorf, das sind keine unabhängigen Institute im Sinne, dass da die Finanzierung sozusagen über den Steuerzahler kommt. Die heißen Institute und sind damit ganz verwechselbar mit dem IFO in München oder dem DIW in Berlin oder dem IFW in Kiel. Aber es sind de facto keine wissenschaftlichen Leibniz-Institute oder Forschungsinstitute wie diese anderen. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein.
Ich habe ja ein besseres Gedächtnis als du. Ja, und ich erinnere mich schon sehr genau, dass unser Kanzler bei Anne Will gesagt hat, dass irgendwelche Ökonomen sich da irgendwie was Komisches, Mathematisches zusammenrechnen würden, so quasi herzlos, das Wort hat er nicht verwendet.
Aber er hat gesagt, es ist unverantwortlich, die Auswirkungen mit irgendwelchen mathematischen Modellen, Zitat, zusammenzurechnen.
Genau. Da wart ihr gemeint, definitiv.
Da wart definitiv ihr gemeint.
Absolut, aber also es war jetzt, also genau, aber das wird, also wir haben uns darüber nach dem ersten Schlucken, sagen wir mal, dann beim Nachdenken natürlich eher gefreut. Ne? Also wann schafft man es, den Bundeskanzler mit einer wissenschaftlichen Studie so aus der Reserve zu locken, dass er sonntagsabends bei Anne Will sagt, das sind unverantwortliche mathematische Modelle, die falsch sind. Das ist natürlich jetzt der Slogan für unseren Nachfolgeantrag für das Exzellenzcluster in Bonn. Ja, wir machen unverantwortliche mathematische Modelle.
Aber doch nochmal die Frage, ist das mehr eine Glaubensfrage als tatsächlich eine wissenschaftliche Frage?
Naja, es gibt ja absolute Sicherheit gibt es nicht. Es kann immer, wenn jetzt der nächste Winter wahnsinnig kalt wird, dann brauchen wir 10% mehr und dann müssen wir nochmal 10% mehr sparen. Klar. Also solche Unwägbarkeiten gibt es immer. Aber ich denke, ich sitze hier gerne und sage, auf dem Stand der, sagen wir mal, internationalen volkswirtschaftlichen Forschung gibt es keine absolute Sicherheit natürlich, aber nach dem, was wir wissen, es gibt übrigens ein ganz tolles paralleles Experiment das war nicht für die toll, aber im Jahr 1987 hat Argentinien über Nacht Chile das Gas abgestellt, weil die Argentinier, lange Geschichte, die Chilenen brauchten ungefähr so viel Gas aus Argentinien, wie wir heute aus Russland, im letzten Jahr, wir sind übrigens schon ganz weit runter, von 50 auf weniger als 30%.
In der Menge oder im Prozent?
In dem Prozent, genau, weil wir mehr aus Norwegen und so weiter bekommen. Bei dem Mengenvergleich, ja, okay, können wir nachher durchgehen. Und also Argentinien stellt Chile 1987 über Nacht das ganze Gas ab. Was machen die Chilenen? Sagen, oh Gott, wir haben jetzt kein Gas mehr, stellen um, reorganisieren, teilen entsprechend zu und am Ende haben die einen Verlust des Bruttoinlandsprodukts von weniger als 1%. Das ist machbar und das sind sozusagen, darüber geht der Streit der Ökonomen, wie schnell ist es möglich, solche Produktionsketten, sagen wir mal, kurzfristig heißt die innerhalb von 6 Monaten zu rekonfigurieren. Und da gibt es ganz viele Industrievertreter, die sagen, das geht alles nicht. Was die meinen ist, es kostet uns Geld und wir wollen das bitte nicht ausgeben. Und wir wissen aber, und das denke ich, das ist auch wissenschaftlich gesichert, dass solche kurzfristigen
Reorganisation, so ein Reshuffling durchaus möglich ist, nicht zu 100%, aber wir brauchen auch nicht 100%, wir müssen nur irgendwie 10-20% sozusagen, das ist ungefähr die Lücke, die auf uns zukommt mit den letzten Zahlen.
Jetzt meine fiese Rückfrage, hat Chile denn entsprechend viel Industrie wie Deutschland, weil darum geht es ja im Wesentlichen hier immer.
Also von den Anteilen am Bruttoinlandsprodukt war das durchaus vergleichbar. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das die deutsche Industrie? Nein, das ist 25 Jahre her und es gibt nie genau das Experiment, das jetzt in allen Punkten klappt. Die Zahl, die wir in unserer Studie zugrunde gelegt hatten, um abzuschätzen, wie viel ist kurzfristig möglich, ist eine Zahl, die aus einer Reihe von Studien zu Großbritannien aus den 2010er Jahren kommt. Da gab es auch Rekonfigurationen, wie schnell können Unternehmen von Gas zum Beispiel auf Öl umstellen. Das ist oftmals gar nicht so ein großes Problem. In Chile haben die auch dann sehr viel so mit Dieselgeneratoren gearbeitet. Die haben einfach mehr Öl importiert und dann mit den Dieselgeneratoren Strom erzeugt. Die ökologische Dimension ist klar, aber das ist ja nun nicht, vielleicht, also kurzfristig ist wahrscheinlich das oder denke ich, ist das Leiden und der Krieg in der Ukraine die dominierende Dimension. Also da war auch relativ viel möglich und das ist das, was immer wieder auch durcheinander kommt in dieser Diskussion. Es geht, wir nutzen 90% des Gases, auch in der Industrie, für die Wärmeerzeugung. Und da sind diese Substitutionsmöglichkeiten einfach erfahrungsgemäß relativ groß.
Okay.
Du auch zu Hause, wenn die Gasheizung ausfällt, dann stellst du dir Das ist nicht toll, ja, aber es ist, sagen wir mal, es ist ganz viel möglich und ich gucke schon irgendwie ich schüttel den Kopf, wenn ich sozusagen auf die Reaktion jetzt der Bundesregierung in den letzten Wochen gucke oder Monaten gucke, weil so wenig can do, das ist wieder alles nur geht nicht, wie wir es schon in Corona hatten und ganz wenig can do.
Ja, irgendwie seid ihr auf jeden Fall nicht richtig durchgedrungen, also schon medial durchgedrungen, aber nicht in die politische Praxis. Ist das frustrierend?
Nee, im Gegenteil. Ich denke, wir haben viel Schlimmeres verhindert.
Nämlich was?
Na, dass die bei der Haltung geblieben sind, die am Anfang in den ersten zwei Wochen, sagen wir mal, ins Land gestreut wird, dass es alles unmöglich ist. Wie gesagt, inzwischen reden wir darüber, wie schnell können wir es machen? Habeck hat ja irgendwie vor 3 Wochen auch gesagt, na, wir könnten innerhalb in 10 Tagen aus dem russischen Öl raus. Jetzt dauert es doch wieder bis zum Ende des Jahres, weil Schwed und was nicht alles. Aber ich denke, wir haben, sagen wir mal, da verhindert, dass die Tür noch länger zu war und die mussten sich jetzt schon eine Menge unangenehmer Fragen gefallen lassen, auch gerade dann natürlich aus dem Ausland.
Es gibt ja noch eine wichtige Frage, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das eine ist ja, wie sehr würde uns das selber schaden? Das andere ist aber, stoppt es eigentlich Russland wirklich? Und ich würde fast sagen, die ist umstrittener noch, die Frage. Also wenn wir das Gas abstellen und vielleicht sogar alles, komplette Energie nicht mehr aus Russland importieren, würde das wirklich dazu führen, dass dieser Krieg zu Ende geht?
Ja, ganz zentrale Frage. Und meine Antwort ist dass es auch da ist, ist jetzt 40% des russischen Staatshaushalts hängen an den Einnahmen aus Energieexporten, Öl und Gas. Stellen Sie sich vor, dem guten Herrn Lindner fehlen morgen 40% der Steuereinnahmen. Was macht Herr Lindner? Herr Lindner kann unglaublich die Ausgaben streichen, was keinem von uns so richtig gefällt. Oder Herr Lindner kann in Frankfurt bei Herrn Nagel in der Bundesbank anrufen und sagen, Herr Nagel, drucken Sie uns mal bitte ganz viel Geld. Oder bei Frau Lagarde. In unserem Fall wird Frau Lagarde sagen, machen wir nicht. Der russische oder die russische Zentralbankpräsident wird wahrscheinlich sagen, okay, müssen wir dann. Aber dann gibt es auch...
Präsidentin.
Ja, habe ich vielleicht verschluckt, weiß ich. Dann sind wir aber wirklich in so einem Weimar-Hyperinflationsszenario. Das ist im Prinzip ganz enge Parallele zu 1923 in Deutschland. Generalstreik im Ruhrgebiet. Fast die Hälfte der Staatseinnahmen bricht weg und die Regierung sagt, wir zahlen euch trotzdem alle Löhne und Gehälter und wir drucken Geld. Also dann gibt es relativ schnell Hyperinflation in Russland. Und das andere ist auch...
Aber braucht er nicht gerade dann den Sieg auf dem Schlachtfeld? Also gerade wenn dann die Wirtschaft... Also das frage ich mich halt, ich finde die Frage von Lisa schon sehr berechtigt, weil da ja auch eine politische Dimension dranhängt an dieser wirtschaftlichen Frage.
Naja, also die realen Ressourcen, um diesen Krieg zu führen... Daran ändert jetzt auch eine 1000%ige Inflation nicht. Der kann ja trotzdem irgendwie seine Panzer bauen und so weiter und so fort. Aber es unterminiert natürlich die Stabilität des putinschen Herrschaftssystems. Und darum geht es uns ja langfristig. Ich glaube, es ist inzwischen auch allen klar, dass wir, also vielleicht auch irgendwann im Kanzleramt, aber es ist allen klar, dass wir keine europäische Sicherheit haben werden, solange dieser Mann im Kreml ist. Und man kann keiner Unterschrift trauen. Und ich weiß auch nicht, worauf die da wieder hoffen, dass er irgendwas unterschreibt. Und in 3 Jahren ist es dann doch wieder nichts wert. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, das Szenario. Insofern denke ich, alles, was wir tun, um die, sag mal, diese politische Ökonomie des Systems Putin zu unterminieren. Und da hängen jede Menge Oligarchen dran, die auf dem einen oder dem anderen Weg Geld damit verdienen, dass Russland was aus dem Boden buddelt und woanders hinbringt. Und wenn wir ganz klar heute sagen, solange Putin im Kreml ist, kommt da kein Geld mehr auf diesem Wege nach Russland, ist das ein sehr, sehr starkes Signal, dass die Stabilität des Regimes meines Erachtens nicht morgen, nicht übermorgen, aber mittelfristig unterminiert wird. Es gibt also ganz, Sergei Gurjew zum Beispiel, mein Kollege in Paris, sagt ganz klar, wenn Russland keine Energie, kein Geld mehr aus Energieeinnahmen, keine Steuereinnahmen, keine Exporteinnahmen mehr hat, meint er, ist Putin in 3-4 Monaten weg. Aber das, ich meine, das wäre ein tolles, optimistisches Szenario, aber also hallo, nichts zu tun hat auch Kosten, nichts zu tun heißt, er ist länger da, nichts zu tun heißt, er ist länger da. Und ich denke, wir sollten das einfach alles probieren.
Es könnte natürlich auch das Gegenteil passieren. Ich will jetzt nicht so super pessimistisch klingen, aber wenn man jemanden ganz stark in die Ecke treibt, kann natürlich auch das absolute Gegenteil passieren. Das ist natürlich was man politisch abwägen muss. Bei einem Land, das über Atomwaffen verfügt.
Also, aber dann sagst du implizit, Lisa, dass du willst, dass Putin diesen Krieg nicht verliert.
Ich sage es überhaupt nicht. Ich sage dir, dass es eine Möglichkeit gibt und man natürlich darüber nachdenken kann.
Also ich wäre der andere Meinung. Ich würde sagen, die Geschichte im Umgang mit Diktatoren, und wir sollten in Deutschland uns das auch nochmal, unsere eigene Geschichte vor Augen halten, ist, dass die einzige Sprache, die dort verstanden wird, eine Sprache der Stärke und der Abschreckung ist. Und ich glaube, da müssen wir einfach gewisse Risiken in Kauf nehmen. Ich denke, wir fallen da auf eine Drohrhetorik von Putin rein, wenn er irgendwie im Nebensatz dann immer nochmal Nuklearwaffen erwähnt. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass das wirklich real ist.
Ich wollte auch nicht sagen, dass ich das für wahrscheinlich halte, sondern wollte einfach dir mal entgegenhalten, was viele Leute sagen.
Ja? Es gibt ja noch das andere Argument. Also das ist sozusagen meine persönliche Geschichte der letzten 3 Monate, ist, dass permanent irgendeine neue Nebelkerze gezündet wird. Die eine Nebelkerze war zum Beispiel, dass Putin ja, weil wir diese Sanktionen haben, mit dem ganzen Geld gar nichts anfangen kann. Und dass es deshalb gar keinen Unterschied macht, ob wir ihm das Geld weiterhin, so 1 Milliarde am Tag, die Europa nach Moskau schickt. Übrigens, also ich glaube, wir sind inzwischen beim 30-fachen dessen, was Europa seit Beginn des Krieges nach Moskau überwiesen hat und das, was Europa nach Kiew und in die Ukraine überwiesen hat. Also diese Zahlen sind schon absurd unterschiedlich. Aber das würde sozusagen heißen, also das Experiment könnte man gerne ja mal machen. Also wenn Russland mit Euro und Dollars nichts anfangen kann, dann sollten wir mal auf dem Roten Platz einfach so 1 Milliarde an Euroscheinen verteilen, und das Argument wäre dann sozusagen ökonomisch, das nimmt sich keiner in die Hand, ist ja wertlos, wir können damit eh nichts anfangen.
Aber jetzt musst du einmal erklären, was, weil ich glaube, das ist schon ökonomisch ein bisschen kompliziert und viele Leute verstehen das nicht. Also Putin kann ja jetzt sozusagen, wenn er diese Einnahmen hat, kann er nicht einfach losgehen und dafür jede Menge ausländische Waren kaufen, weil es ganz viele Beschränkungen gibt, ganz viele Waren dürfen überhaupt nicht mehr nach Russland verkauft werden. Wie kann er denn was damit anfangen?
Naja, er kann zum Beispiel, und das macht er auch, er kann Söldner bezahlen mit den Euro und Dollar, die dann in der Ukraine kämpfen. Er kann natürlich weiterhin, sein Staatshaushalt ist sozusagen gesichert, weil das sozusagen seine Steuereinnahmen, die sind nicht in Rubel, sondern die sind in Euro und die kommen aus diesem Export, und mit denen kann er dann machen, was er will. Es ist nur so, dass er die halt dann in Rubel ausgibt und die Euro liegen bei der Zentralbank da. Aber das ist sozusagen die Sicherheit, die gerade so in das russische Finanzierungsmodell, das öffentliche Finanzierungsmodell am Laufen erhält. Du hast recht, auf der Importseite, also was Russland sozusagen aus dem Ausland kommt, haben wir Restriktionen. Aber es hält trotzdem im Innern als Steuereinnahmen für den Haushalt 40%, wie gesagt, das russische Staatswesen.
Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Okay. Ich dachte, du sagst, er stützt damit seine Währung, was er ja durchaus auch tut.
Ja, das ist ja genau. Also Währung stützen, Inflation verhindern, genau, diese beiden Dinge.
Sind wir kurz in die ganze politische Debatte dieser Frage, die ja auch sehr relevant ist, vorgestoßen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf ein zweites Thema, das Lisa auch schon in der Anmoderation genannt hat. Und das ist, dass die Energiepreise ja auch jetzt schon steigen, auch ohne Embargo sehen wir das. Nicht nur Gas und Heizöl, sondern auch Tanken wird teurer. Wir haben gerade im Fakt oder Fantasie schon drüber gesprochen. Und fast hat man den Eindruck, die Ölkonzerne nutzen jetzt auch die Gelegenheit, ihre Preise nochmal deutlich höher zu schrauben, als sie müssten. Zocken die uns eigentlich gerade ab?
Die nutzen sicherlich eine Marktposition aus, die sehr stark ist. Und ich komme zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich hätte mir gewünscht, dass wir, und ich frage mich auch, warum gerade, sagen wir mal, die Grünen, die ja auch in der Regierung sind, diesen Krieg und diesen Schock für uns, für die Nutzen von fossilen Energien nicht viel stärker als Chance gesehen und genutzt haben, zu sagen, das, was wir jetzt eh in den nächsten 5 bis 10 Jahren machen wollten, machen wir jetzt schneller. Zu diesem ganzen Problematik gehört natürlich, dass wir diese doch sehr, sagen wir mal, oligopolischen Wettbewerbsstrukturen bei den Mineralölkonzernen haben und die natürlich schon, also dass der Tankrabatt und diese Sachen, sagen wir mal, ungefähr die dümmste Idee sind, auf die man kommen konnte, ist, glaube ich. Also da gibt es, glaube ich, auch keinen Ökonomenstreit, oder?
Nö, da gibt es keinen Ökonomenstreit. Genau. Aber ich tatsächlich als auch Volkswirtin, ja, wenn auch nicht Professorin, frage mich, wie kann denn das sein, dass die Mineralölkonzerne jetzt in dieser Situation in der Lage sind, Preise total zu erhöhen und vorher nicht? Also was ist denn jetzt anders? Weil das Oligopol gab es ja vorher auch schon.
Ja, genau.
Werbung. Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Eine Sache, die sicherlich eine Rolle spielt, ist, dass durch die, sag mal, es gibt ja ein großes, auch eine gewisse, die Leute wollen auch keine russischen, sag mal, Ölprodukte kaufen. Dadurch sind die Margen, die die Raffinerien gerade erzielen, sehr, sehr groß. Also es gibt wenig Wettbewerb, sagen wir, auf dem Dieselmarkt.
Weil es viele Raffinerien in Russland gibt und da will man nicht kaufen.
Ja, von da will man nicht kaufen, genau. Also da gibt es zum Beispiel so große Margen, die da sind. Es gibt natürlich auch einfach, sagen wir mal, strategisches Verhalten, indem man weiß, man kann das jetzt, sagen wir mal,
das bedeutet aber, dass man denkt, die Leute sind so ein bisschen dumm. Die denken jetzt, es steigt wegen Russland und denken, es sind gar nicht die Konzerne.
Und? Ja? Also...
Die Ökonomen gehen doch sonst immer vom rationalen Menschen aus, aber.
Ja, also ich denke, das wird am Ende beides wird eine Rolle spielen, schon, dass natürlich immer nicht so genau, wir haben jetzt schon gesehen, dass irgendwie bevor der Tankrabatt kam, dann gingen die Preise mal kurz wieder runter, dann gehen sie wieder hoch. Also da gibt es sicherlich in einem komplexen Markt für intelligente, strategisch aufgestellte Spieler mit, sind ja im Prakt nur 4, 5 Möglichkeiten. Man muss sich gar nicht absprechen, man kann ja einfach sozusagen, man versteht ja relativ schnell, was für alle...
Zwinkern mit einem Auge.
Ja, oder also man hat ja eine Idee, was eigentlich im gemeinsamen Interesse ist. Und insofern, wenn wir jetzt über sowas wie Übergewinnsteuer sprechen, dann...
Das wäre jetzt das nächste Thema gewesen, ja. Aber bevor wir anfangen, vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du noch einmal für alle, die vielleicht nicht die ganze Debatte verfolgt haben, erklären, was ist eigentlich ein Übergewinn, was ist eine Übergewinnsteuer und was soll damit eigentlich erreicht werden?
Naja, die Idee ist, und ich bin da auch, man muss so fragen, wie systematisch man diese Fragen mal fragen will. Die Idee ist, dass es Momente gibt, in denen es sozusagen Gewinne gibt, die bei bestimmten Unternehmen oder Sektoren anfallen, die einfach, sagen wir mal, Zufall repräsentieren, Glück. Ja? Nicht sozusagen harte Arbeit und Erfindergeist und so weiter, wie bei, was weiß ich, bei BioNTech, sondern einfach, sagen wir mal, so halt geopolitisches. Wir haben jetzt gerade einen Ölschock. Und aus dem, was wir gerade besprochen haben, was Lisa auch gesagt hat, die Gewinne der Ölunternehmen steigen einfach überproportional, wenn der Ölpreis hoch ist. Das ist so ein bisschen wie mit, keine Ahnung, Notaren beim Immobilienkauf. Ja, die machen auch nichts anderes, aber wenn die Wohnung doppelt so viel kostet, kriegen die doppelt so viel Geld, obwohl die immer das Gleiche machen. So ein bisschen ist es bei den Ölkonzernen auch. Und wenn jetzt der Ölpreis explodiert, dann machen die halt zusätzliche Gewinne, ohne dass die jetzt irgendwie irgendwas Tolles gemacht haben.
Irgendwie anders produziert hätten, mehr produziert.
Also das ist irgendwie so die Idee, dass, und ich denke, so kann man das dann auch sag mal, ökonomisch irgendwie so ein bisschen rechtfertigen, dass man dadurch jetzt für die Zukunft nichts versaut, salopp gesagt, weil man halt wirklich so einen ganz klaren Ausnahmefall hat und dann sagt, naja, dann müsst ihr jetzt, wir haben wirklich eine Ausnahmesituation, wir müssen das sozial abfedern, wir müssen der Ukraine helfen, dann kriegt ihr jetzt geringere Gewinne. Also was Ähnliches zum Beispiel haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gemacht. Da gab es auch eine Art sehr hohe Inflationsrate und alle, die damals verschuldet waren, also die, was weiß ich, sich noch irgendwie in den 30er Jahren einen Immobilienkredit aufgenommen hatten, die saßen in 1945, 46, hatten die auf einmal gar keine Schulden, weil die durch die Inflation quasi weg waren. Und dann haben wir in Deutschland auch bei der Währungsreform gesagt, das ist ein Ausnahmefall, wir besteuern jetzt ehemalige Darlehensnehmer, ehemalige Schuldner und sagen, naja, ihr müsst auch einen Teil beitragen. Das ist so ein bisschen, so kann man sich das denken. Es ist so eine Ausnahmesituation, wo man etwas macht, wo man sagt, eigentlich wollen wir so ad hoc Sachen nicht machen. Wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn irgendwo die Profite hoch sind oder niedrig, dann da eingreifen. Mhm. Aber in, ich sag mal so, once in a century Ausnahmefällen vielleicht schon.
Aber was ist denn überhaupt ein Übergewinn? Also da fängt es bei mir an. Was unterscheidet denn Übergewinn von einem Gewinn und wer zum Teufel will das überhaupt bemessen?
Ja, ich meine, also wir können überlegen, eine Verzinsung oder ein Gewinn normalerweise ist, der dem Risiko einer bestimmten Unternehmung gerecht wird. Man könnte dann zum Beispiel irgendwie auf den Aktienmarkt gucken. Langfristig kriegt man halt irgendwie so 7-8% nach Inflation steigen die Aktien jedes Jahr, steigen sozusagen Unternehmensgewinne und Bewertungen. Dann könnte man sagen, wenn das jetzt sozusagen deutlich darüber läuft, dann, also man kann sich sicherlich Benchmarks ausdenken, aber der Punkt, den du machst, der ist absolut richtig und auch wahr. Also es bringt einen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass wir das immer wieder machen, kommt man in Teufelsküche. Mhm. Deswegen meinte ich so, wenn man jetzt so einmal oder zweimal im Jahrhundert sagt, man hat jetzt solche Situationen und man sagt jetzt pragmatisch, passt mal auf, liebe Ölkonzerne, ihr müsst jetzt auch mal was abgeben. Das ist auch eine Debatte, bei der die Amerikaner und auch die Briten wieder viel geringere Berührungsängste haben. Das ist so, nehmen wir mal unseren gesunden Menschenverstand und sagen mal, das ist jetzt wirklich eine Ausnahmesituation. Das heißt nicht, dass wir übermorgen jetzt den Bäcker mit einer Übergewinnsteuer belasten, weil die Brötchenpreise steigen, sondern wir machen das vernünftig, wir trauen uns zu, wir haben Urteilskraft und wir sagen, das ist eine Ausnahmesituation, wir wollen jetzt handeln. Und dann ist das erstmal demokratisch legitimiert. Und ich würde auch sagen, ökonomisch.
Aber das heißt, du würdest dafür plädieren, ja?
Nee, ich habe mich da überhaupt noch nicht. Also ich finde es nur, in Deutschland werden diese Debatten immer so sehr schnell, so sehr fundamental. Und so. Also der deutsche Michel stellt sich da mal hin und sagt, ja, aber das passt ja jetzt nicht so in die Systematik. Passt es auch nicht. Aber manchmal passt das Leben halt nicht so in die Systematik. Und manchmal gibt es halt einen Angriffskrieg 1000 Kilometer von hier. Und das bringt gerade europäische Sicherheit, unsere Wirtschaft, unser Sozialmodell in große Schwierigkeiten. Und dann muss man fürs große Ganze auch mal das wirkliche allgemeine Gleichgewicht sehen und nicht nur mal das kleine allgemeine Gleichgewicht der Ökonomen und sagen, gut, vielleicht ist das der Preis, so ein bisschen schmutziges Steuerzeug für einen Augenblick zu machen.
Aber wenn man jetzt in der Systematik bleiben wollen würde, ja, dann würde man ja, würde der Ökonom doch sicher eher sagen, wieso, wenn die in der Lage sind, jetzt plötzlich so hohe Preise durchzusetzen, wieso gehen wir nicht an die Wurzel des Übels ran, dass wir da so eine Oligopolstruktur haben? Wieso machen wir nicht da was, statt denen jetzt irgendwie die Gewinne, die sie mehr haben, wegzunehmen, könnte man ja dafür sorgen, dass sie erst gar nicht haben.
Mhm. Klar, dann ist man bei Fragen von Wettbewerbsstrukturen, die gerade im Energiemarkt halt immer sehr stark auch dann politisch verzerrt sind. Irgendwie hat jeder Staat da immer seine Hände im Spiel und hat es dann ganz gern, wenn wir irgendwie National Players haben. Aber stimme ich dir völlig zu. Das wäre sozusagen die beste Politik. Die ist jetzt sozusagen kurzfristig aber nicht da. Und jetzt die Frage, was ist second best? Und ich wäre jetzt nicht fundamental dagegen, darüber nachzudenken, je nachdem, wie sich die Dinge jetzt entwickeln. Und im Übrigen BASF. Ja, also ich bin sozusagen akademisch groß geworden mit der Bankenkrise von 2008. Das war sozusagen mein Steckenpferd.
Ich bin journalistisch damit groß geworden. Also
Du bist journalistisch damit groß, genau.
Ich auch.
Und du auch. So. Ihr werdet euch alle noch erinnern, ja, da sind also diese großen Banken und haben wir festgestellt, die gehen Risiken ein, für die sie selber nicht gerade stehen können. Und am Ende zahlt der Steuerzahler. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht mehr, das finden wir irgendwie doof. Und wir regulieren die und wir sehen zu, dass es nicht wieder passiert. Die Deutsche Bank von heute ist die BASF. Die BASF ist mit ihrer Gasabhängigkeit von Russland Risiken eingegangen, für die sie selber nicht gerade stehen kann, für die wir jetzt als Steuerzahler die Zeche zahlen. Auch übrigens außenpolitisch die Zeche zahlen. Und Deutschland verliert gerade in atemberaubendem Tempo Ansehen in der Welt, das wir uns in 60, 70 Jahren aufgebaut haben, weil wir uns halt und diese großen Firmen offenbar so systemrelevant sind, dass wir nicht einfach sagen können, wir können auch mal ohne BASF. Also es ist jetzt, ja, wir 2008 haben wir gesagt, wir können nicht ohne die Deutsche Bank, dann bricht hier alles zusammen. Offenbar sagen wir jetzt, wir können nicht ohne die BASF, dann bricht hier alles zusammen. Und ich glaube das nicht. Ich denke, wie gesagt, da haben wir angefangen, wir kriegen das schon hin. Und außerdem, die BASF kommt auch noch mit der Hälfte des Gases zurecht. Und da gibt es auch mal so ganz viel Lobby-Nebelkerzen, das alles irgendwie, es geht gar nicht darum, dass die noch die Hälfte kriegen, sondern nur 20-30% weniger und so weiter und so fort. Aber wenn dem so ist, dann müssen wir die BASF jetzt auch genauso regulieren, wie wir die Banken reguliert haben.
Aber bis jetzt hat die BASF nicht so eine schlechte Presse wie die Banken in der Finanzkrise. Das kann man nur nicht sagen.
Nee, ich komme ja auch.
Und überhaupt gar gar nicht, also dieses, was du hier formulierst, finde ich interessant, aber man könnte jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise schon Mainstream wäre.
Wir machen es einfach als Überschrift des Podcasts auf unserer Seite, dann wird es Mainstream.
Genau. Aber also ich komme auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Wir haben wirklich, und das sehe ich als ganz großes Problem für die nächsten 10, 15 Jahre, wenn sich in Deutschland Industrieverbände, BDI, Gesamtmetall, was auch immer, und die Gewerkschaften einig sind und mit einer Stimme sprechen, obwohl die nur 20% des Landes repräsentieren, geht in Deutschland gar nichts. Und da haben wir ein Riesenproblem für die ökologische Wende.
Und woran liegt das? Ist das die Politik schuld, dass die immer dachten früher, es muss Ausgleich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geben und gar nicht gemerkt haben, dass mittlerweile irgendwie alles ganz anders ist? Oder
sicherlich gab es Strukturwandel, ne? Dass wir nicht mehr in der Industriegesellschaft der 60er und 70er Jahre leben, wo diese ganzen Strukturen herkommen, auch diese ganzen Institute, Beratungsstrukturen, dieser überproportionale Einfluss von dieser Interessen und Verbände letztlich. Zum anderen, natürlich, wir haben auch eine sozialdemokratische Regierung und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber da gibt es sehr stark diese Idee, dass zum Markenkern Deutschland gehören gut bezahlte Industriejobs und für die ist man dann auch bereit, ich meine, das war ja unser Geschäftsmodell, für die ist man offen, war man auch bereit, dann massive geopolitische Risiken, nämlich Abhängigkeit von Russland in Kauf zu nehmen, um diese Industriearbeitsplätze mit billiger Energie zu füttern. Und das wird in den nächsten 10 Jahren noch ordentlich in der Kiste, wie sagt man, rappeln.
Das wäre auch eine schöne Blasenfrage. Ist das eine Blase, die deutsche Industrie? Unsere Blasenfrage aber, wir kommen jetzt zu dem Part unseres Podcasts, wo wir den Blasencheck machen. Das heißt, wir überlegen nochmal, was war unsere Frage und überlegen nochmal nach dem allem, was wir erfahren haben, was würden wir darauf antworten. Normalerweise machen wir es auch ohne Gast, jetzt machen wir es wieder mit Gast.
Okay.
Und unsere Frage war ja, ist das eine Blase russischer Energie? Ist es also ein Hype gewesen, dass wir alles aus Russland geholt haben, ein Hype, der vorübergeht oder vorübergehen sollte, oder kommt es einfach wieder zurück?
Also ich fange an. Ich würde sagen, es war ein Hype und ich glaube, es wird nicht zurückkommen. Ich glaube, dieser Krieg wird noch länger gehen, als wir uns vorstellen können, erstens. Und zweitens glaube ich, dass wir einfach langfristig sowieso weg müssen vom Gas aus klimapolitischen Gründen. Oder überhaupt aus Klimagründen, nicht nur aus klimapolitischen Gründen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir je darin zurückkommen werden. Ich würde sagen, es war eine Blase. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Da war sicherlich irgendwie etwas nicht Nachhaltiges, ne? Und war auch das Beispiel mit der BASF. Insofern, ja, es war eine Blase. Wir haben uns da, vollgesaugt mit so wie Drogenabhängige, mit, das ist billiger Stoff und mit dem können wir unsere Industrie füttern und ganz toll wettbewerbsfähig sein und ganz tolle Exportüberschüsse und Handelsbilanzüberschüsse produzieren. Und letztlich war es keine nachhaltige Strategie. Ich weiß jetzt nicht, ob wir komplett, also ja, wie gesagt, wir wollen das eh machen. Warum nutzen wir das jetzt nicht, um das alles viel schneller zu machen? Das müsst ihr beim nächsten Mal dann bitte Robert Habeck fragen, warum der in den ersten 2 Wochen irgendwie gesagt hat, es geht alles nicht. Inzwischen sieht es ja ein bisschen dynamischer aus. Ich denke, da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir so eine ähnliche Blase dann nochmal verhindern. Oder würde ich sagen, naja, vielleicht müssen wir dann einfach auch mehr diversifizieren. Ne? Also gegeben, dass wir vielleicht noch ein bisschen Gas brauchen für die nächsten 10 Jahre, können wir auch ein bisschen, also wenn nach in einem Russland nach Putin, können wir auch wieder russisches Gas importieren, aber halt nicht mehr ganz so viel, sodass wir da nicht mehr so erpressbar sind.
Was sagst du denn, Lisa?
Ja, ich wäre ziemlich genau bei Moritz. Ich wäre nicht ganz so radikal wie du, aber denke, wir wahrscheinlich brauchen wir am Ende doch auch noch ein bisschen russische Energie in Zukunft wieder, wenn es denn mit dem Putin-Regime wirklich vorbeigeht. Dass wir natürlich langfristig, aber das ist ja nicht die Blasenfrage ist immer eher eine kurzfristige Frage, weg wollen von den gesamten fossilen Energien, das ist ja auch klares Ziel. Also das finde ich jetzt aber keine Blasendebatte, das ist eher so eine langfristige Strategiedebatte. So jetzt und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, der jetzt auch nochmal interaktiv wird. Also alle, die ob unseres ganzen Redens eingeschlafen sind fast, hoffentlich nicht, können jetzt gleich nochmal mitmachen, denn bei uns kommt am Schluss des Podcasts immer das Tierorakel. Wir haben jetzt ganz viel gehört über Gaspreise, Embargos, Mineralölkonzerne, aber das Tierorakel sagt uns, wie es vielleicht weitergeht. Wir haben uns da immer so ein bisschen rausgestohlen. Da müssen wir es nicht selber sagen. Macht das Tierorakel. Es kommt diesmal voraufgezeichnet von unserem Co-Podcaster, der heute nicht hier sein kann, Jens Tönnesmann. Er war unterwegs, um mit dem Esel Karlchen die Zukunft vorherzusagen.
Und bevor wir das abspielen, gibt es einen wichtigen Hinweis. Ihr könnt mitmachen. Und zwar, also unbedingt auch, wir möchten unbedingt, dass ihr mitmacht. Und zwar möchte Jens mir das gleich erklären, was die Frage ist. Und ihr könnt eure eigene Prognose abgeben, indem ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise hinstellt. Also wir sind gespannt, ihr müsst aufstehen, es wird interaktiv jetzt. Und die Frage lautet heute, wird am 1. Dezember dieses Jahres noch russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließen? Ich würde sagen, wir spielen den Einspieler ab.
Hallo Berlin, hallo Radialsystem, hallo Lisa und hallo andere Lisa. Ich stehe hier in der Wentorfer Lohe bei den Lerntieren und neben unserem Podcast-Esel Karlchen und werde außerdem unterstützt heute von
Lukas,
Jette,
Mathis.
Hallo Lukas, hallo Jette, hallo Mathis, toll, dass ihr helft. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unseren Podcast schon mal gehört habt, dann wisst ihr, am Schluss jeder Folge darf immer ein Tier orakeln, wie es weitergeht. Dahinter steht die Frage, wer die Zukunft besser einschätzen kann. Wir mit unserer bescheidenen Expertise oder ein Tier mit seinem Instinkt. Und weil wir heute euch haben, ein echtes Publikum, könnt ihr alle gegen Karlchen antreten. Karlchen schmatzt schon, er hat eine Möhre als Vorgeschmack bekommen. Danke, Karlchen. Und die Frage heute lautet, wird am 1. Dezember dieses Jahres noch russisches Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland fließen? Vor Karlchen stehen 4 Schalen mit Möhren und Äpfeln und er wird gleich eine davon ansteuern und auf diese Weise zum Orakel mutieren. Schale 1 und 2, von uns aus gesehen hier ganz links, bedeuten, ja, auch am 1. Dezember wird noch Gas durch Nord Stream 1 nach Deutschland fließen. Schale 3 bedeutet, nein, es wird kein Gas mehr fließen, weil Deutschland sich für einen Boykott entschieden hat. Schale 4 bedeutet, nein, kein Gas mehr, weil Russland die Lieferungen gestoppt hat. Und während Karlchen jetzt langsam losläuft, bitte ich euch im Saal auch mit abzustimmen. Wenn ihr glaubt, am 1. Dezember wird noch Gas fließen, dann könnt ihr einfach sitzen bleiben. Wenn ihr denkt, es wird kein Gas am 1. Dezember mehr fließen, dann jetzt bitte aufstehen. Und Karlchen, dein Einsatz. Karlchen, guck mal da. Komm. Karlchen, du musst ihn ein bisschen locken, Jette. Ein bisschen locken, komm. Du kannst ja mal winken mit dem Apfel. Oh, er geht jetzt zielstrebig. Karlchen nähert sich. Karlchen hat die Fährte aufgenommen und er entscheidet sich für Nummer 4. Und das bedeutet, am 1. Dezember kein Gas mehr nach Deutschland, weil Russland die Lieferung gestoppt hat. Das war's aus der Wentorfer Lohe. Schöne Grüße ins Radialsystem. Ich bin sehr gespannt, wie ihr abgestimmt habt, wie es mit dem Gas weitergeht. Und das verraten uns jetzt Lisa und die andere Lisa.
Dann vielen Dank an dieser Stelle an Karlchen.
Mal gucken, das Bild einmal. Yeah. Nochmal alle aufstehen. Yeah. Ich muss es mir nochmal genau angucken. Alle, die standen, bitte einmal aufstehen. Scheint mir nicht...
War nicht die Mehrheit, ne? Nö.
Also vielen Dank fürs Aufstehen. Ich würde sagen, wir können so sagen, ja, so ein Drittel des Publikums ist aufgestanden ungefähr. Und wir stehen hier als Host und als Gast auch. Wir sagen auch, nein, es wird kein Gas mehr durch die russische Pipeline Nord Stream 1 fließen. Vielen Dank. Wir werden am Ende mal die ganzen Orakel auswerten tatsächlich und werden euch sagen, wie ihr abgeschnitten habt. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank, lieber Moritz.
Danke.
Du denkst ja vermutlich auch, dass das Gas offenbar abgestellt wird, von welcher Seite auch immer. Kleine Prognose, von welcher Seite?
Ich könnte mir vorstellen, der Esel hat recht. Nummer 4.
Also Moskau. Okay. Vielen Dank auch an die Pool Artists, unsere Produzenten. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört in den Podcast. Wir werden natürlich auch diese Folge online stellen am nächsten Dienstag. Das ist vielleicht jetzt weniger interessant für euch, weil ihr es alles schon mal einmal gehört habt. Aber es gibt jede Menge andere Folgen mit anderen Themen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt und uns weiter hört. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Und es war total schön, dass wir mal live vor Publikum eine Blasenfrage stellen durften. Und danke auch fürs interaktive Mitmachen. Ja, vielen Dank euch und vor allem noch viel Spaß auf dem Podcast-Festival.
Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.